Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Diese Snooker-WM schafft nur zwei Modi, entweder ganz klar oder das ganz große Drama. Das haben wir gestern und auch noch vorgestern in der Abendsession erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sheffield Shots, unserem Daily von Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thiessen, natürlich auch wieder mit dabei, Christian Oemeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Es kennt wirklich nur zwei Modi, oder?
Ja, irgendwie kurios. Entweder es wären ganz klare Matches, 10-0, 10-1, oder wir haben tatsächlich dann auch wirklich Spannung, teilweise Comeback-Versuche und das Match endet 10-7, 10-8 oder 10-9. Also was anderes geht irgendwie im Moment nicht. Ist ja auch ganz gut für die Zuschauer. So kann man ein bisschen hin und her schwappen zwischen dem ein oder anderen Drama und dem ein oder anderen dann deutlichen Favoritensieg. Aber alles in allem, glaube ich, überwiegt so ein bisschen das Drama bei dieser WM und vor allem auch sehr viele Comeback-Versuche, die dann mal von Erfolg gekrönt sind und mal dann irgendwie auch leider nicht.
Halten wir fest, bislang ist das eine sehr, sehr unterhaltsame WM, die wir erleben. Und wir haben unsere letzte Sendung nach der Nachmittagssession vorgestern gemacht. Wir müssen über die Abendsession noch sprechen, weil da hat Stuart Bingham gegen Graeme Dott mit 10-9 gewonnen. Das Ergebnis sagt jetzt erstmal aus, dass es spannend war. Aber Stuart Bingham hat mit 8-1 geführt. Und hat mit 9-4 geführt und Graeme Dott hat ein furioses Comeback gebracht bis zum 9-9 und dann konnte Stuart Bingham im Decider dann das 10-9 machen. Was für ein Drama, ein Late-Night-Drama im Crucible Theater.
Ja, es waren dann zwei Geschichten in der zweiten Session. Zum einen hat Graeme Dott auf einmal bärenstarkes Snooker gespielt, wie die Feuerwehr losgelegt, mit Breaks von 114, 70, 77 die Session eröffnet und sich gleich mal die ersten drei Frames geholt. Und Stuart Bingham kam irgendwie überhaupt nicht so richtig ins Match rein, spielte katastrophales Snooker zum Teil, kam in kein einziges hohes Break. Nachdem er in der ersten Session ja noch 6 hohe Breaks gespielt hat, war davon in der zweiten Session überhaupt nichts mehr zu sehen. Er hatte sich den 13. Frame dann irgendwie erkämpft auf die Farben und damit ja dann auf 9-4 gestellt. Aber das brachte überhaupt nichts. Graeme Dott, der war jetzt wie es bei ihm so schön heißt, im Terrier-Modus, hat sich dann wirklich in dieses Match reingebissen, Ball um Ball gelocht, Frame um Frame sich geholt, erkämpft, zähneknirschend die Frames nach und nach geholt. Kurios dabei vor allem auch der 16. Frame, den Stuart Bingham verloren hat, mit 1-12, nachdem er dreimal an einer roten vorbeigespielt hat, obwohl er eine rote auf geradem Wege treffen konnte. Also dreimal Foul und Miss in Folge heißt in dem Fall Frameverlust. Und das war ein bisschen unglücklich gelöst. Er hat dabei beim dritten Versuch versucht, irgendwie extra langsam zu spielen, dabei aber auch so langsam gespielt, dass der Ball ein bisschen abgelaufen ist und dann wieder an der roten vorbei. Und so ging auch dieser Frame an Graeme Dott, der dann mit einer 88, nachdem Bingham im 18. Frame eigentlich eine gute Chance für einen Break hatte, dieses aber wieder nicht nutzen konnte, tatsächlich den Decider erzwungen und da hat man dann dort auch leider den Druck wieder angemerkt, den er in den Frames davor, glaube ich, nicht so wirklich verspürt hatte. Da ging es dann wirklich hin und her, gab Kämpfe um fast jeden Ball. Ein bisschen bitter natürlich, dass Graeme Dott dieses Comeback nicht geschafft hat, was sicherlich eins der größten Crucible-Comebacks überhaupt gewesen wäre, wenn er das tatsächlich durchgezogen hätte, hier mit 10-9 zu gewinnen. Schade, und für Bingham natürlich eine Riesenerleichterung, sich hier irgendwie durchgesetzt zu haben. Aber diese zweite Session, muss man ganz klar sagen, war auch ein kleines Alarmzeichen für Stuart Bingham, weil das darf er sich gegen seinen nächsten Gegner John Higgins natürlich dann überhaupt nicht erlauben. Und wenn er hier eine Rolle spielen will im weiteren Turnierverlauf, dann ist so eine Session, kann er jetzt vielleicht froh sein, dass er vielleicht die schlechteste Session seiner Weltmeisterschaft jetzt abgehakt hat gegen Graeme Dott. Ansonsten wird das natürlich schwierig. Da muss er sich wieder stark steigern und an die erste Session gegen dort anknüpfen.
Aber es ist alles vor seinen Augen zerbröselt. Du hast gerade diesen Frame angesprochen, wo er dreimal Foul und Miss gespielt hat, obwohl er auf direktem Weg eine rote hätte anspielen können. Es ist alles vor ihm zerbröselt. Dann die Nervenstärke zu haben, im 19. Frame dann zu sagen, okay, alles, was bisher passiert ist, ist völlig egal. Ich hole mir jetzt den Frame und sich diesen Frame zu holen. Da muss ich dann allerdings auch den Hut vorziehen.
Ja, natürlich. Das war dann auch stark. Es kam im Decider dann ja so zustande, dass wirklich keiner irgendwie ein vernünftiges Break kam, sondern es einfach so weiterging, wie es in den Frames davor war. Es gab dann halt eher kleinere Serien, mal da ein paar Punkte, mal da ein paar Punkte. Und nachdem Dot in den Frames zuvor das eben geschafft hat, sich dann eben etwas mehr zusammenzukratzen, war es dann jetzt eben im 19. Frame eher Stuart Bingham. Und das ist natürlich auch stark und zeigt die Klasse, die Bingham inzwischen hat und vor allem natürlich auch die Erfahrung. Beide ja ehemalige Weltmeister, obwohl die WM-Titel da knapp 10 Jahre auseinander liegen. Also das ist dann auch nochmal, was Graeme Dott vielleicht in den letzten Jahren auch noch so ein bisschen fehlt, die Konstanz und vielleicht auch der endgültige, ich will jetzt nicht sagen Kampfgeist, den hat er auf jeden Fall, aber so dieser endgültige letzte Biss, sich so ein Match dann natürlich auch noch zu sichern, das Selbstvertrauen fehlt ihm da halt so ein bisschen im Moment. Und das ist schade. Und Stuart Bingham hat natürlich dann am Ende dann auch, muss man sagen, das notwendige Quäntchen Glück dann auch gehabt, dass Graeme Dott eben im Decider nicht mehr ganz so gut zurande kam. Ist jetzt am Ende des Tages dann auch völlig egal. Er hat da sicherlich deutlich weniger Zeit für die zweite Session eingeplant, als er nach der ersten Session gedacht hätte. Aber er steht in der nächsten Runde und trifft dort auf John Higgins, was, glaube ich, ein Match ist, auf das wir uns dann freuen können, wenn beide so spielen, wie sie es zum Teil in der ersten Runde gezeigt haben. Das ist dann für Graeme Dott jetzt vielleicht dann nur die schlechte Nachricht, dass er dann doch die WM dann so bitter verlässt, nachdem es ja nach der ersten Session schon bitter aussah, aber nach dem Spielverlauf der zweiten Session ist es dann natürlich noch bitterer, wie er jetzt hier abreisen muss.
Graeme Dott hat das Comeback nicht geschafft. Wer das Comeback gestern geschafft hat, das war Judd Trump. Der lag gegen Tapchaya Uno nach der ersten Session mit 2-7 zurück. Und es war ein ein Hochgeschwindigkeitsduell, wenn auch kein High-Scoring-Duell. Das änderte sich auch in der zweiten Session nicht unbedingt, aber Judd Trump konnte seinen Kampfgeist auspacken und konnte die Frames gewinnen und konnte am Ende mit 10-9 gewinnen. In einem hochinteressanten Duell hat Judd Trump die Wende geschafft und er ist nochmal so ein bisschen von der Schippe gesprungen.
Ja, mit einem blauen Auge davongekommen. Das trifft es bei Judd Trump, glaube ich, ganz gut. Es war klar, von vornherein, er hat mit Tapchaya Uno einen unheimlich unangenehmen Gegner für dieses Erstrundenduell bekommen. Aber vielleicht ist das auch ganz gut, dass er hier so einen starken Auftakt brauchte dann letztendlich auch. 3-6 nach der ersten Session zurückgelegen. Tapchaya Uno da wirklich sehr stark unterwegs zum Teil. In der zweiten Session war es dann Judd Trump, der sich doch deutlich steigern konnte. Den ersten Frame mit einer 82 holte. Tapchaya Uno stellte dann mit einer 50 den alten Vorsprung zum 7-4 wieder her. Dann gingen die nächsten 4 Frames allesamt an Judd Trump, der dann mit 8-7 auch erstmals die Führung erobern konnte, nach Breaks von 62 und 68. Das 8-8 dann durch Tapchaya Uno mit einer 69. Der nächste Frame wieder an Trump. Es war Hochgeschwindigkeitssnooker, was die beiden zum Teil spielten. Nach 78 dann blitzschnelles Break zum nächsten Ausgleich, zum Decider. 9-9 und auf dem anderen Tisch begann, glaube ich, ein anderes Match und die waren vielleicht im 4., 5. Frame. Also das war dann schon nochmal ein Unterschied zwischen den beiden. Aber auch beide mit knapp 19,5 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit. Das zeigt dann einfach auch, das sind zwei der schnellsten Spieler auf der Tour. Und im Decider hatte Trump dann eine 53 gespielt, die dann letztendlich auch zum Sieg reichen sollte, auch wenn beide dann auf die Farben nochmal kurz miteinander rangen. Aber das war dann ein Sieg des Willens auch am Ende von Judd Trump und vor allem natürlich ein gelungenes Comeback. Und Tapchaya Uno wird sicherlich enttäuscht sein, dass er hier seinen Sieg nicht hat klar machen können, aber alles in allem war das ein gutes Debüt für den Thailänder bei der Weltmeisterschaft? War es überhaupt ein Debüt? Nö, ich glaube nicht. Es war zum zweiten Mal dabei.
Ja.
Tapchaya Uno, aber alles in allem kann er damit zufrieden sein und Judd Trump wird heilfroh sein, sich hier durchgesetzt zu haben. Und nachdem Ronnie O'Sullivan ja jetzt ausgeschieden ist, Ist Judd Trump, glaube ich, in der unteren Hälfte jetzt so ein bisschen der Favorit, zumal ja auch Mark Allen gestern, werden wir gleich noch drüber reden, rausgegangen ist. Aber so sicher wäre ich mir da noch nicht, weil Ding Junhui hat ja in seinem ersten Match durchaus überzeugen können, etwas überraschend, nachdem wir dachten, die Matchpraxis fehlt ihm da so ein bisschen und spricht dagegen Ding Junhui. Aber das war ein guter Auftakt und ich glaube, das Match zwischen Ding Junhui und Judd Trump ist etwas, auf das wir uns jetzt riesig freuen können. Zwei absolute Top-Spieler und da bin ich gespannt, wie Judd Trump da agiert. Das ist ja die Weltmeisterschaft für ihn in den letzten Jahren jetzt nicht so das brillanteste Turnier gewesen und irgendwann muss ja da der WM-Titel bei Judd Trump eigentlich kommen und wenn nicht in diesem Jahr, dann ja, eine bessere Chance kriegt er vielleicht nicht mehr.
Die Chancen haben sich auf jeden Fall erhöht. Judd Trump trifft auf Jing Junhui in der nächsten Runde. Ein Comeback, was gestern nicht geklappt hat, ist das von Mark Allen. Er lag schon 9-2 gegen Zhu Yuelong zurück, nach einer katastrophalen ersten Session, nach den ersten beiden Frames, die auch gegen ihn gegangen sind, hat er dann nochmal allen Kampfgeist zusammengepackt und konnte bis zum 9-7 verkürzen. Zhu Yuelong hat es immer mal wieder versucht, dann aus der Halle dann auch mal rauszugehen, beziehungsweise aus dem Saal rauszugehen, um sich einfach wieder zu fangen. Und das hat er geschafft im letzten Frame. Das ein bisschen unter gütiger Mithilfe von Mark Allen im letzten Frame, aber er hat es durchgezogen und hat am Ende mit 10-7 gewonnen. Und auch hier können wir sagen, Mark Allen hat es komplett in der ersten Session verloren.
Ja, absolut. Also vergeigt hat Mark Allen dieses Match nicht in der zweiten Session, beziehungsweise auch nicht im Ende der zweiten Session, in diesem letzten Frame, der sicherlich dann auch aus seiner Sicht ein bisschen unglücklich lief, sondern absolut in der ersten Session, in der Zhu Yuelong aber auch wirklich stark gespielt hat zum Teil. Mit einer 70 hatte der gleich sich den ersten Frame gesichert, nachdem bei Mark Allen wieder nur 30 Punkte rumkam. Das zog sich dann auch durch den nächsten Frame. Wieder nur die 20, 30 Punkte, wie schon in der ersten Session, einfach viel zu wenig aus seinen Chancen gemacht. Und so stand es dann auf einmal 9-2. Das Aus war eigentlich vorprogrammiert. Und dann hat sich Mark Allen, glaube ich, gedacht, na gut, dann spiele ich jetzt einfach irgendwie drauf los und guck mal, was bei rauskommt. Und das, was dabei rauskam, war eigentlich gar nicht so schlecht. Breaks von 68 und 60. Dann im nächsten Frame war Zhu Yuelong auf dem Weg, der Frame und Match klar zu machen, musste das Break nach 60 Punkten abbrechen. Eine klasse 72er Clearance von Mark Allen war die Antwort, der mit einer 131 dann weiter verkürzt hat auf 6-9. Sich dann auch den nächsten Frame noch erkämpft, obwohl auch Zhu Yuelong dort wieder gute Chancen hatte, sich diesen Frame und damit auch das Match zu sichern. Ging auf die Farben an den Nordiren und der hatte auch im 17. Frame eigentlich gute Karten, sich das zu holen. Nach einer schwachen Safety auf die letzte Rote war es dann aber sein letzter Ball, den er gespielt hat. Das war Zhu Yuelong dann doch zu viel, kann man sagen. Der hat diese Rote dann klasse in die Tasche gelocht und dann mit einer Clearance bis Pink das Match klar gemacht. Da ist er auch wirklich jeden Ball ganz in Ruhe angegangen, mit sehr viel Konzentration, erinnerte so ein bisschen an das Break, was James Cahill gegen Ronnie O'Sullivan gespielt hat, obwohl bei Cahill deutlich mehr schwerere Bälle bei waren als gestern, aber da hat man dann Zhu Yuelong doch den Druck angemerkt und auch die Erleichterung, nachdem er blau als Frameball gelocht hat, kam die Faust und dann, nachdem er pink gelocht hat, auch nochmal der kleinere Jubel. Also es war ein hochwichtiger Sieg für Zhu Yuelong, sicherlich einer der größten in seiner Karriere bisher. Und für Mark Allen muss man sagen, nach einer richtig tollen Saison oder naja, nach einer richtig tollen ersten Saisonhälfte 2018, 2019, dann doch ein sehr bitterer Schlusspunkt unter diese Saison. Das ist dann sicherlich etwas, worüber er in der Sommerpause mal nachdenken sollte, was da jetzt im Jahr 2019 bei ihm tatsächlich schiefgelaufen ist. Denn als Saisonranglistenführender bis zu den China Open ist er in diese Weltmeisterschaft ja reingegangen, also war immer noch in den Top 3 der Saisonjahresrangliste und dann hier so in der ersten Runde rauszugehen, das ist sicherlich was, was er nicht eingeplant hatte.
Aber nach dem 2-9 ihn so voller oder frei ohne Druck aufspielen zu sehen, das war schon beeindruckend, die Frames, die er bis zum 7-9 geholt hat.
Ja, natürlich. Das zeigt dann aber eben auch, dass so ein Rückstand durchaus zu viel sein kann. Graham Dott hat es ja vorgemacht, man kann das aufholen, man kann das eventuell auch noch rumreißen. Judd Trump einen 3-6 aufgeholt. Aber es ist dann am Ende irgendwann dann einfach zu viel und dann reicht einem Spieler wie Zhu Yuelong oder auch wie Stuart Bingham halt auch mal eine Chance, um dann ein paar Punkte zu machen, die dann eben zum Sieg reichen. Das ist einfach auf dem Niveau ein zu hoher Rückstand, den man dann aufholen muss. Und klar, es ist jetzt für Mark Allen dann vielleicht eine ganz gute zweite Session gewesen, aber dass er hier in der ersten Runde rausgeht gegen Julio Long, das war, glaube ich, bei ihm überhaupt nicht eingeplant. Und das zeigt einfach, er darf den Start in ein Turnier nicht so verpennen wie in der ersten Session. Die ersten 5 Frames ja allesamt verloren, nur 2 Frames überhaupt geholt, nur einen der ersten 8 Frames. Das ist einfach viel zu wenig für einen Spieler seines Kalibers. Auch gegen einen Julio Long, der sicherlich bei allem Respekt hochgradig talentiert ist, aber Mark Allen war dann doch hier eigentlich der klare Favorit. Und vor allem bei dem Saisonverlauf ist das, glaube ich, ein Schlusspunkt, der ihm nicht unbedingt gefallen wird.
Mark Allen also auch ausgeschieden, ein weiterer Spieler in der unteren Hälfte, der hier in der ersten Runde die Koffer packen musste. Wir haben noch ein Ergebnis. Barry Hawkins hat gegen Li Hang ganz klar mit 10-1 gewonnen. 2 Sessions war es gestern und er hatte gestern sehr früh Feierabend. Wir haben es in der Vorschau gesagt, alles dreht sich um die ganz großen Namen und am Ende steht Barry Hawkins im Halbfinale und Finale. Könnte auch dieses Jahr wieder passieren und es dürfte niemanden richtig wundern.
Ja, Barry Hawkins und die Weltmeisterschaft im Crucible Theater, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Also besser geht's eigentlich nicht, was Barry Hawkins hier Jahr um Jahr bei der Weltmeisterschaft spielt. Der kann noch so eine schlechte Saison haben irgendwie. Bei der Weltmeisterschaft funktioniert's einfach. Das begann schon im ersten Frame gegen Li Hang, der ganz gute 49 Punkte vorlegte, reichte nicht zum Sieg. In diesem Frame, der erste Frame, ging dann auf die Farben noch an Hawkins und danach hat er auch nicht mehr zurückgeschaut. Breaks von 84, 85, 77 und 55 zu einer ungefährdeten 8-0 Führung, ehe Li Hang hier überhaupt mal einen Frame aufs Board bekam, den letzten Frame der ersten Session und damit immerhin ja noch den Whitewash dann gleich verhinderte. Sonst wäre es nämlich die dritte oder sogar die vierte Session schon bei dieser Weltmeisterschaft gewesen, die wir mit einem 9-0 beendet gesehen hätten, die vierte, glaube ich, wäre es gewesen. Also es ist kurios bei dieser WM. Entweder es wird gespannt oder es wird eben ganz deutlich. Und in der zweiten Session war es dann auch relativ schnell um Li Hang geschehen. 2 weitere hohe Breaks, eine 69 und eine 95, jeweils aus dem ersten Einsteiger heraus, den Barry Hawkins bekam in diesem Frame zu einem ungefährdeten 10-1. Es war aber auch vorher klar, mit Li Hang hat er da sicherlich eins der besseren Lose bekommen. Ich denke mal, Barry Hawkins wird da im Turnierverlauf noch deutlich mehr gefordert werden, schon im nächsten Match dann vielleicht von Kyron Wilson, der nach der ersten Session ja gegen Scott Donaldson vorne liegt, oder danach dann auch gegen einen Spieler wie Mark Williams. Aber Barry Hawkins hat hier durchaus wieder gute Chancen aufs Viertelfinale, aufs Halbfinale, um da seinen Lauf, den er ja in den letzten Jahren hatte, immer mindestens das Viertelfinale erreicht in den letzten 6 Jahren, eigentlich eher sogar mindestens immer das Halbfinale. Das ist schon beeindruckend und da fragt man sich dann eigentlich nur, wann es dann mal für den ganz großen Wurf bei Barry Hawkins reicht.
Vielleicht ja dieses Jahr. Barry Hawkins auf jeden Fall in der nächsten Runde mit 10-1. Er hat hier auch Kräfte gespart, beziehungsweise er hat sich auch Tischzeit etwas erspart im Crucible Theater. 2 Matches sind noch nicht beendet, die haben ihre erste Session gestern gehabt. Einmal Jack Lisowski gegen Ali Carter und einmal Kyron Wilson gegen Scott Donaldson. Kyron Wilson ist der Favorit gegen Scott Donaldson, führt dementsprechend auch mit 6-2. Jack Lisowski konnte gegen Ali Carter die letzten beiden Frames gestern gewinnen, um einer Katastrophensession zu entgehen. Aber wir wissen auch, dass Ali Carter, ähnlich wie Barry Hawkins, im Crucible Theater immer wieder zu Großleistungen imstande ist. Und Jack Lisowski wird da heute im Laufe des Nachmittags noch ein Päckchen zu tun haben.
Ja, irgendwie passt das noch nicht so ganz. Jack Lisowski und das Crucible im letzten Jahr ja auch so bitter rausgegangen. Das ist einfach irgendwie, er hat natürlich zum einen mit Ali Carter eins der schlimmstmöglichen Lose, vielleicht das schlimmstmögliche Los für die erste Runde hier abbekommen. Auf der anderen Seite hat er einfach eine tolle Saison hinter sich und müsste richtig viel Selbstvertrauen vor sich hertragen, wovon man gestern dann noch nicht so viel gesehen hat. Hatte den ersten Frame nach einer 61 von Carter verloren, sich den zweiten dann erkämpft. Im dritten Frame dann schon eine kleine bittere Geschichte, die sich dann am Abend nochmal wiederholte, oder später im Match nochmal wiederholte. Diesen Frame verlor er noch auf Schwarz, machte dann mit einer 101 allerdings eine perfekte Antwort, holte sich den vierten Frame glich so wieder aus. Nach dem Mid-Session-Interval war es dann aber doch eine klare Geschichte, auch zugunsten von Ali Carter. Breaks von 60, 70 und 59 hintereinander weg. Die 59 in Frame 8 reichte dann aber nicht mehr zum Sieg. Da kam eine klasse Clemens dann von Jack Liesowski, mit der er sich dann immerhin noch den Frame holte und dann ja auch den letzten Frame der Session noch erkämpfte. Somit ist beim 4-5 jetzt gegen Ali Carter vom Zwischenstand her noch nicht allzu viel Schaden angerichtet. Aber alles in allem wirkt Ali Carter in diesem Match ein bisschen eher wie der stabilere Spieler zwischen den beiden. Da wird sich Jack Liesowski vor allem, was das Breakbuilding anbelangt, noch ein bisschen steigern müssen, wenn er hier in die nächste Runde kommen möchte. Heute werden ja nur zwei Sessions dann gespielt. Die letzten beiden Erstrunden-Matches werden beendet und zwei Achtelfinals dann bereits gestartet. Also das ist ein Auftakt für Jack Liesowski, der so ein bisschen Sorgen macht, muss ich sagen, auch wenn, wie gesagt, beim 4-5 natürlich noch alles drin ist. Für Scott Donaldson sieht es da schon ein bisschen bitterer aus gegen Kyron Wilson. Er liegt mit 2-6 hinten und das müsste eigentlich gar nicht sein. Scott Donaldson hat hier doch deutlich mehr mitgehalten, als es der Spielstand zum Beginn vermuten lässt. Den ersten Frame hätte Donaldson eigentlich schon holen müssen, ging auf die Schwarze an Kyron Wilson, dann eine 100 von Wilson zum 2-0 und im nächsten Frame zwei 40er Breaks zum 3-0. Das war eigentlich eher ein 2-1 statt ein 3-0. Auch der nächste Frame hätte an Kyron Wilson gehen können. Der hatte eine 60 vorgelegt, den holte sich Donaldson dann noch auf Schwarz und das war, glaube ich, schon recht wichtig, dass er sich den erkämpft hat. Der nächste Frame wieder an Wilson, der dann auch eine 51 vorlegte im sechsten Frame. Die reichte nun seinerseits nicht, eine 56 als Antwort von Donaldson, der damit somit auf 2-4 verkürzte. Aber das Match dann trotzdem aus der Hand gab, weil im nächsten Frame genau die gleiche Szene, eine 63 vorgelegt von Donaldson, reichte nicht zum Sieg. Dieser Frame ging wieder auf Schwarz an Kyron Wilson, wie schon der erste Frame. Und das sind einfach die Frames, die dann am Ende auch entscheidend sind. Und auch der letzte Frame der Session, bevor dann am Nachmittag abgebrochen werden musste, weil die Abendsession schon bevorstand, ging auch wieder an Kyron Wilson. Also 6-2, das ist ein Zwischenstand, der sehr, sehr schwer aufzuholen sein wird für Debütant Scott Donaldson hier. Und für Kyron Wilson bleibt eigentlich auch nur zu sagen, der wird sich ein bisschen steigern müssen hier im Turnierverlauf gegen Barry Hawkins. So wie der in seinem Erstrundenmatch gespielt hat, wird das nicht reichen. Aber wie gesagt, in der ersten Runde gegen die Qualifikanten heißt es auch immer irgendwie einfach durchkommen und dann ab dem Achtelfinale sehen, wo man wirklich steht.
Wir werden es sehen und wir werden natürlich auch in unserer nächsten Ausgabe von den Sheffield Shots darüber berichten. Heute geht es weiter, heute Nachmittag geht es weiter. Die letzten Sessions der ersten Runde werden abgeschlossen. Jack Liesowski gegen Ali Carter heute Nachmittag, Kyron Wilson gegen Scott Donaldson heute Abend und die ersten Sessions der zweiten Runde gehen los. Heute Nachmittag Sean Murphy gegen Neil Robertson, heute Abend Mark Selby dann gegen Gary Wilson. Morgen werden wir uns wieder melden mit den Sheffield Shots und dann die ersten Sessions von dieser zweiten Runde dann auch besprechen, sowie die Entscheidungen. Christian Oemeke und Andreas Thies sagen einen schönen Tag und viel Spaß beim Snooker und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.